Liebe Geschwister, ganz herzlich möchte ich euch auch begrüßen. Ich freue mich, dass ich mal wieder hier in Schmalkalden bin. Ich glaube, ich war schon ziemlich lange nicht mehr hier, aber ich sehe doch viele bekannte Gesichter wieder. Und das freut man sich auch, dass man sich in einer Zeit, wo so viel durcheinander ist, doch viele sieht, die immer noch auf den gleichen Bänken oder jedenfalls im gleichen Raum sitzen. Wir wollen uns an beiden Tagen mit dem Lukas-Evangelium, mit dem Anfang des Lukas-Evangeliums einmal beschäftigen und gucken, was der Herr uns sowohl über die Person des Herrn als auch über vielleicht ganz praktische Dinge, die wir auf der Oberfläche oft gar nicht sehen, zu sagen hat. Wir schlagen also auf das Lukas-Evangelium Kapitel 1. Lukas 1, Vers 1. Da es ja viele unternommen haben, eine Erzählung von den Dingen zu verfassen, die unter uns völlig geglaubt werden, so wie es uns die überliefert haben, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes gewesen sind, hat es auch mir gut geschienen, der ich allem von Anfang an genau gefolgt bin, es dir, vortrefflichster Theophilus, der Reihe nach zu schreiben, damit du die Zuverlässigkeit der Dinge erkennst, in denen du unterrichtet worden bist. Es war in den Tagen des Herodes, des Königs von Judäa, ein gewisser Priester mit Namen Zacharias aus der Abteilung Abias. Und seine Frau war von den Töchtern Aarons und ihr Name war Elisabeth. Beide aber waren gerecht vor Gott und wandelten untadelig in allen Geboten und Satzungen des Herrn. Und sie hatten kein Kind, weil Elisabeth unfruchtbar war. Und beide waren mit in ihren Tagen weit vorgerückt. Es geschah aber, als er in der Ordnung seiner Abteilung den priesterlichen Dienst vor Gott erfüllte, dass ihn nach der Gewohnheit des Priestertums das Los traf, in den Tempel des Herrn zu gehen, um zu räuchern. Und die ganze Menge des Volkes war betend draußen zur Stunde des Räucheropfers. Es erschien ihm aber ein Engel des Herrn, der zu Rechten des Räucheraltars stand. Als Zacharias ihn sah, wurde er bestürzt und Furcht befiel ihn. Der Engel aber sprach zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Flehen ist erhört und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Johannes nennen. Der wird dir zur Freude und zum Jubel sein und viele werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn, weder Wein noch starkes Getränk wird er trinken und schon von Mutterleib an mit Heiligem Geist erfüllt werden. Und viele der Söhne Israels wird er zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und er wird vor ihm hergehen in dem Geist und der Kraft Elias, um die Herzen der Väter zu den Kindern zu bekehren und Ungehorsame zur Einsicht von Gerechten, um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Und Zacharias sprach zu dem Engel, woran soll ich dies erkennen? Denn ich bin ein alter Mann und meine Frau ist weit vorgerückt in ihren Tagen. Und der Engel antwortete und sprach zu ihm, ich bin Gabriel, der vor Gott steht und ich bin gesandt worden, zu dir zu reden und dir diese gute Botschaft zu verkünden. Und siehe, du wirst stumm sein und nicht sprechen können, bis zu dem Tag, an dem dies geschieht, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die sich zu ihrer Zeit erfüllen werden. Und das Volk wartete auf Zacharias, und sie wunderten sich darüber, dass er im Tempel verweilte. Als er aber herauskam, konnte er nicht zu ihnen reden. Und sie erkannten, dass er im Tempel ein Gesicht gesehen hatte. Der winkte ihnen zu und blieb stumm. Und es geschah, als die Tage seines Dienstes erfüllt waren, dass er wegging in sein Haus. Nach diesen Tagen aber wurde Elisabeth, seine Frau, schwanger und verbarg sich 5 Monate und sagte, so hat mir der Herr getan in den Tagen, in denen er mich angesehen hat, um meine Schmach unter den Menschen wegzunehmen. Soweit zunächst. Ich denke, wir alle haben, ja, sagen wir mal, hoffe ich, schon mal die Evangelien gelesen oder eines der Evangelien, sogar vielleicht schon mal die Kinder, haben auch schon öfter was daraus gehört. Vielleicht haben wir auch schon mal so Fragen uns gestellt, wie die entstanden sind und was sie so im Einzelnen bedeuten, warum sie unterschiedlich geschrieben worden sind. Ja, Lukas unterscheidet sich in manchem von Markus und Matthäus und auch besonders von Johannes natürlich. Schreibt auch manche Ereignisse ganz anders als Matthäus nicht in der chronologischen Reihenfolge, sondern in thematischer Reihenfolge. Also menschlich gesprochen hat Lukas sozusagen als Geschichtsschreiber seine Themen zusammengefasst unter der Leitung des Heiligen Geistes und sie in eine ganz bestimmte Anordnung gestellt. Man könnte fast sagen, Lukas war der Historiker unter den Evangelisten, der Geschichtsschreiber. Natürlich, er hat ja auch die Apostelgeschichte geschrieben. Auch an diesen Theophilus, Gottfreund heißt Theophilus, den er hier sogar nennt, vortrefflichster. Man könnte fast sagen, exzellenter. Es muss also eine sehr hohe Person gewesen sein. Interessant, dass Gott nicht Matthäus und Markus und Johannes gebrauchte, um an diesen Theophilus zu schreiben, sondern Lukas, der wahrscheinlich, wie uns Irenäus, der Historiker, der Kirchenvater sagt, wahrscheinlich ein Heide war, der dann zum Glauben gekommen ist. Da hat er auch noch einen schönen Beruf, Kolosser 4, Vers 11, sagt uns das sehr deutlich. Er war der geliebte Arzt. Im Philemonbrief lesen wir, dass er mit Demas und Epaphras ein Mitarbeiter des Apostels Paulus war. Und im 2. Timotheusbrief, wo gesagt wird, dass Demas den jetzigen Zeitlauf lieb gewonnen hat, da sagt Paulus, Lukas allein ist bei mir. Wenn wir die Apostelgeschichte genau lesen, die ja der Tradition nach auch von Lukas geschrieben worden ist, dann gibt es ja sogenannte Wir-Berichte ab Apostelgeschichte 16. Das heißt also, dass Lukas den Apostel Paulus die ganze Zeit, wahrscheinlich ab Troas, begleitet hat. Also er war Augenzeuge, hat gesehen, was mit Paulus geschehen ist. Deswegen lesen wir eben auch in mindestens drei Briefen oder nur drei Briefen, dass Paulus mit dem Lukas eine enge Beziehung hatte. Und als viele sich von ihm schon getrennt haben, da schreibt er, Lukas allein ist bei mir, der geliebte Arzt. Wer hätte das gedacht? Es ist das einzige Evangelium und die Apostelgeschichte, die von einem Heiden geschrieben ist, in der ganzen Bibel. Alles andere waren ja Juden. Also ist das ein ganz besonderes Evangelium, Lukas. Und er schreibt an einen intelligenten, wahrscheinlich am Hof des Kaisers beschäftigten Theophilus. Ist das der Grund, warum zum Beispiel Lukas insgesamt wohl, ich glaube, 300 Vokabeln gebraucht, die nur einmal gebraucht werden im Neuen Testament in der griechischen Sprache? Also Lukas muss auch ein sehr cleverer Mann sein. Außerdem, wenn man die Heilungsberichte liest, dann sieht man auch, dass er so besondere Kleinigkeiten hervorheben. Ich nehme mal ein Beispiel, Lukas Kapitel 13, da schreibt er von dieser Frau, die zusammengekrümmt war und unfähig, sich aufzurichten. Und Ärzte, die die Bibel gelesen haben, haben gesagt, daraus könnte man eine bestimmte Diagnose stellen, was für eine Person das wohl gewesen ist, was sie für eine Krankheit hat. Andere schreiben viel oberflächlicher. Also Lukas ist der Historiker. Und deswegen ist es interessant, die ersten Verse einmal kurz sich genauer anzuschauen. Wir können ja nicht sehr lange bei jedem Vers stehen bleiben, obwohl man jedes Wort genauer mal untersuchen müsste. Es ist so köstlich, das Wort Gottes zu lesen. Also, es haben ja viele unternommen, eine Erzählung von den Dingen zu verfassen, die unter uns völlig geglaubt werden. Das kommt mir vor, also ich bin ja auch von Beruf Geschichtslehrer, da komme ich mir vor, als wenn ich so irgendwie so einen Menschen sehe, der so irgendwie eine Geschichtsschreibung macht, eine weltliche Geschichtsschreibung und sagt, also viele haben schon über diese Sache geschrieben, jetzt will ich auch mal anfangen, ein bisschen darüber zu schreiben. So ganz menschlich, ja. Das ist eben das Wunderbare bei der Inspiration. Es waren Menschen, die etwas niederschrieben. Und doch war das, was niedergeschrieben worden ist, inspiriert von Gott. Nicht die Menschen waren inspiriert, sondern das, was sie niederschrieben, war inspiriert. 2. Timotheus 3, Vers 16. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Die Menschen waren fehlbar. Aber was sie jetzt niederschrieben, was aus ihrer Feder herauskam, das hat Gott so auf übernatürliche, wunderbare, durch seinen Geist gewirkte Weise gelenkt, dass das vollkommen ist. Jedenfalls in den Autographen, also in den original ursprünglichen Handschriften. Es haben viele angefangen, etwas zu schreiben über das, was damals passiert ist. Wie kommt das eigentlich? Na, ganz einfach, weil das revolutionär war, was damals passiert ist. Dieser Rabbi Jesus, der da im Jordan war und in der Wüste, der hat ja Leute beunruhigt, die ganze religiöse Oberschicht, die Pharisäer, Sadduzäer, Schriftgelehrten, Gesetzeslehrer, die waren ja alle bewegt davon. Und das war ein Mann, der redete nicht den Leuten nach dem Mund. Der zog sie auch nicht einfach von den Sündern und den Zöllnern zurück, wie die Pharisäer. Sie nahmen auch nichts von dem Gesetz weg, wie die Sadduzäer und die Priester, die aus dem sadduzäischen Bereich auch kamen. Sondern er war ein Mann, der gerade das Wort Gottes lehrte und sogar sagte, dass nichts von dem Gesetz weggenommen werden würde. Matthäus 5. Und das ist das Wunderbare. Er war ja derjenige, der das, was er sagte, auch war. Das kann ja kein Mensch sagen von sich. Ich bin durchaus das, was ich auch sage. Er nur konnte sagen, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er nur konnte sagen, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Das steht alles in Johannes allerdings. Aber hier sehen wir jemanden, der anfängt und sagt, so, jetzt will ich mal gucken, es haben ja viele etwas geschrieben, aber ich will jetzt mal gucken, was haben die alles geschrieben? Denn er sagt ja zunächst dies, die unter uns völlig geglaubt werden. Dieses griechische Wort, was dort steht, heißt völlige Gewissheit haben. Römer 4, Vers 21 wird es zum Beispiel gebraucht, wenn dort von Abraham gesagt wird, dass er der vollen Gewissheit war, dass das, was Gott gesagt hat, auch tun würde. Der vollen Gewissheit. Oder in Römer 14, der Gläubige soll sich völlig überzeugt sein in dem, was er glaubt. Das heißt also, diese Dinge, die dort erzählt wurden, das waren klare geschichtliche Ereignisse. Im Gegensatz zu dem, was uns heute moderne Theologen sagen wollen. Unterstellen ihm einfach, dem Lukas oder Matthäus und Markus, dass das nicht so genau ist. Waren ja überhaupt nicht dabei. Wie können die so einen Stuss reden, ja? Völlig geglaubt. Also die Ereignisse, die Dinge, die passiert sind, wurden völlig geglaubt. Und dann heißt es weiter, so wie es uns die überliefert haben, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes gewesen sind. Hier wird das so deutlich gesagt, es waren ja Menschen, die dabei waren, Augenzeugen. Und da wird ein interessantes Wort für Diener hier gebraucht. Es gibt etwa vier Begriffe im Neuen Testament, wo die übersetzt werden können mit Diener. Hier heißt das, wenn man das ganz wörtlich übersetzen würde, Unterruderer. Hyperetes. Unterruderer. Also da sitzt der Steuermann im Ruderboot und da sind die Unterruderer, die steuern das Boot. Das heißt also, das, was hier passiert ist, das waren Diener des Wortes, die im Auftrag des himmlischen Steuermanns das niederschrieben, was sie gehört hatten. Und Lukas gehört jetzt auch dazu. Aber er hat es gehört von denen, die Augenzeugen gewesen sind. Und er hat das ganz kritisch untersucht. Er war ja ein Arzt, er war ja ein studierter Mann, könnte man fast sagen. Ganz kritisch untersucht. Denn er sagt dann Folgendes. Hat es auch mir gut geschehen, der ich allem von Anfang an genau gefolgt bin. Dieses Wort von Anfang an wird auch an vielen Stellen übersetzt von oben an. Zum Beispiel, wenn der Herr Jesus zu Nikodemus sagt, du musst von Neuem, da steht in Anmerkung, von oben geboren werden, steht das gleiche Wort hier. Also von Anfang an, von oben her. Ist also nicht nur der der Gedanke, dass etwas am Anfang irgendwo gewesen ist in der Welt, so als ob der sagen will, das ist auch, was ich jetzt hier schreibe, unter dem Einfluss von jemandem, der von oben her mir die Anfänge durch andere gesagt hat. Ich war unter der Führung des Heiligen Geistes. Und ich will es der Reihe nach vorstellen. Aha. Und dieses Wort der Reihe nach heißt nicht unbedingt chronologisch, sondern dass Lukas den Auftrag hat, bestimmte Dinge der Reihe nach in einer bestimmten Themenorientierung vorzustellen. Und deswegen ist es auch nicht schwer zu verstehen, dass Lukas zum Beispiel so schreibt, als ob Judas Iskariot beim Abendmahl dabei war. Aber er war nicht dabei. Man muss da Matthäus, Markus und Lukas noch dazu, Johannes noch dazu lesen. Und so gibt es manche Berichte, wo wir sagen, ah, da steht die Matthäus weiter vor, bei Markus weiter da hinten und Lukas da steht da. Wie kommt das? Ganz einfach. Weil Lukas den Auftrag von Gott hat, sein Evangelium so zu schreiben, dass bestimmte Dinge zusammengefasst werden, die Gott so uns darstellen wollte. Matthäus sollte nichts von Zachäus und Elisabeth schreiben. Markus sollte sofort mit seinem Dienst, mit dem Dienst des Herrn Jesus anfangen. Und Johannes sollte mit dem Wort, das von Ewigkeit her ist, bei Gott anfangen. Aber Lukas sollte jetzt anfangen, indem er der Reihe nach vorstellt, was passiert ist. Und deswegen auch zuerst die Geburt des Johannes, dann die Anführung des Gabriel, dass Maria schwanger werden würde, und dann die Geburt des Herrn Jesus in ganzer Ausführlichkeit. Bei Markus haben wir das überhaupt nicht. Lukas ist deswegen auch der Evangelist, der den Herrn Jesus als Menschen beschreibt. In Lukas 3 heißt es, dass sein Geschlechtsregister zurückgeht bis auf Adam und dann auf Gott. Des Adam, des Gottes. Matthäus beginnt mit Abraham, Markus überhaupt nicht. Und deswegen ist es richtig, ja, wie wir das so gelernt haben. Matthäus stellt den Herrn Jesus als König dar. Da steht am Anfang Abraham und David. In Markus, da beginnt sofort der Dienst des Herrn Jesus. Na, er ist der Knecht. In Lukas beginnt ausführlich die ganze Vorgeschichte und seine Kindheit. Nur dort wird von dem 12-jährigen Jesus im Tempel geschrieben. Natürlich, da ist er der Mensch. Deswegen wird sein Geschlechtsregister zurückgeführt wie auf Adam. Er ist der zweite Mensch, der Mensch vom Himmel. Lukas kriegt jetzt den Auftrag, als Arzt so die ganze Geschichte der Reihe nach vorzustellen. Und sie wird völlig geglaubt. Übrigens, hier steht noch ein interessantes Wort, der ich von Anfang an genau gefolgt bin. Das ist ein Wort, was ganz wenig im Neuen Testament vorkommt. Wisst ihr, wo es vorkommt? In den beiden Kapiteln der Endzeitbriefe, wo Paulus ganz ernst warnt vor Fehlentwicklung in der Christenheit. In 1. Timotheus 4 und 2. Timotheus 3. Wollen wir die beiden Stellen mal aufschlagen? 1. Timotheus 4. Vers 6. Vorher steht in Kapitel 4, Vers 1, der Geist sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche von dem Glauben abfallen werden, indem sie achten auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen. Und dann in Vers 6 heißt es, wenn du dies den Brüdern vorstellst, so wirst du ein guter Diener Christi Jesu sein, auferzogen durch die Worte des Glaubens und der guten Lehre, jetzt kommt das Wort, der du genau gefolgt bist, oder die Anmerkung sagt, die du genau erkannt hast. Was ist ein wichtiges Merkmal für die Christen in der letzten Zeit, wenn dämonische Lehren gebracht werden? Sich auf alle Missionen und Träume einzulassen? Nein, indem du auferzogen bist durch die Worte des Glaubens und der guten Lehre, welcher du genau gefolgt bist. 2. Timotheus 3, Vers 10, du aber bist genau gefolgt meiner Lehre, oder du hast genau erkannt meine Lehre. Das sind die zwei Begriffe, zwei Stellen, wo dieses Wort nochmal vorkommt. Markus 16, Vers 17 auch nochmal, wo es heißt, dass die Jünger, dass die Zeichen denen folgen werden, nachfolgen werden. Aber sonst nur an diesen beiden Stellen. Ist das nicht bedeutsam? Man möchte fast sagen, dass das Lukas-Evangelium besonders wichtig ist, wenn wir die Person des Herrn Jesus als Mensch kennenlernen wollen, aber auch als Gott. Wie man das dann auch in verschiedenen Begebenheiten bei Lukas sieht. Und in der Endzeit wird das geleugnet, wie das ja heute in der evangelischen Theologie gang und gäbe ist. Ja, und das Schöne ist, der Lukas ist eben ein Geschichtsschreiber. Nur er schreibt zum Beispiel in Kapitel 3 von den Leuten wie Kaiser Tiberius, Pontius Pilatus war Statthalter, Herodes, Vierfürst von Galiläa, sein Bruder Philippus aber Vierfürst von Iturea, der Landschaft von Trachonitis, Lysanias Vierfürst von Abilene. Er sagt sozusagen den Kritikern in seiner Zeit, ihr könnt das ja mal alles genau überprüfen, ob ich das richtig gemacht habe. Untersucht das doch mal genau. Und Professor Bruce hat in seinen Büchern über die Geschichte des Neuen Testamentes das genau deutlich gemacht, dass das ganz exakt ist, was Lukas geschrieben hat. Er sagt, ich schreibe hier keine Märchen, ich schreibe keine Fabeln, ich schreibe keine Legenden, ich schreibe geschichtliche Tatsachen. Was ich euch jetzt vorstelle, ist sowas Gewaltiges, dass ihr es fast nicht glauben könnt. Aber es sind Tatsachen, geschichtliche Tatsachen. Das ist für uns gerade in unserer Zeit, auch für unsere jungen Leute in den Schulen, ganz wichtig, dass es geschichtliche Tatsachen sind, die in Raum und Zeit passiert sind und nicht Fabeln, die sich große Spinner ausgedacht haben. Ich habe mein Buch geschrieben über die Auferstehung des Herrn Jesus und dann kriege ich eines Tages einen Anruf und rief mich ein Pastor an aus Neuss und er fragt, sind Sie der Herr Steinmeister, der dieses Buch geschrieben hat, Auferstehung, Realität oder Illusion? Ja. Wären Sie mal bereit zu einer Diskussion hier bei uns in der Kirche? Sag ich, mit wem? Ja, wir haben einen aus Frankfurt, den katholischen Theologieprofessor, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, eingeladen aus Marburg, den Theologen sowieso. Als ich ihr Buch gelesen habe, habe ich gedacht, das ist ein typischer Fundamentalist. Ja, sag ich, so können Sie mich nennen. Das ist ein Ehrentitel, ja. Ja, habe dann mit meinen Brüdern gesprochen, was sie meinen. Na gut, wir beten für dich. Dann bin ich dorthin gegangen. Und dann ging diese Diskussion los. Als erstes mussten die dann feststellen, dass ich überhaupt kein Theologe war. Das war der erste Schock, ja. Dass ich nun armes Paukerlein bin. Ja, sowas. Dass da sitzt ein Theologieprofessor und Doktor sowieso von Marburg und so ein kleines Paukerlein. Ja, sage ich, es tut mir leid, dass ich jetzt so proppevolle Kirche, ja, dass ich jetzt hier so dabei bin. Aber wissen Sie, ich bin ja Historiker, also Geschichtslehrer und deswegen ist es für mich natürlich interessant, mit Theologen als Geschichtler zu diskutieren. Weil mich interessiert, ob Sie die Aspekte der historischen kritischen Theologie aufgenommen haben und ich gerade mich wundere, dass Theologen damit an ihrem eigenen Ast sägen, auf dem sie sitzen. Ja, und dann, ich will das nicht weiter erzählen, aber es gab da eine saftige Diskussion, wo die dann feststellten, dass der Herr Jesus gar nicht in Raum und Zeit auferstanden ist. Und dann habe ich ihnen die ganzen Texte aus den Stellen herausgearbeitet, habe ihnen das vorgestellt. Da sagten die einfach, ja, das hat die nachösterliche Gemeinde den Autoren in den Mund gelegt. Da sage ich, waren Sie eigentlich so genau dabei? Wie können Sie das eigentlich behaupten? Habe ich unter anderem auch dieses hier berichtet. Sie unterstellen diesem kritischen Lukas einfach, dass er die Unwahrheit sagt. A, Sie kennen ihn überhaupt nicht. B, er ist letztlich für diese Wahrheit gestorben. Ja, der ist doch völlig normal gewesen. Ich werde doch nicht für etwas, wo ich weiß, das ist alles eine Lügengeschichte, sterben. Wie dumm halten Sie eigentlich die Leute der damaligen Zeit? Was für ein Wahnsinn, ja? Die Jünger sind alle für etwas gestorben, wo sie genau wussten, dass das ja alles gar nicht stimmt. Dass der Jesus nicht auferstanden ist, obwohl er ja gesagt hat, er würde auferstehen. Und dann sterben sie für solch einen Menschen. Das können nur Leute machen, die Psychologie und Psychiatrie und was weiß ich alles studiert haben, die sich mit der Wahrnehmung des Menschen, mit der Fehlwahrnehmung des Menschen beschäftigen. Aber nicht mit Fischern und solchen Leuten, die nüchtern wissen, ob da Fische sind im Wasser oder nicht. Ja. Also er beginnt hier damit, dass er geschichtliche Daten nennt, nämlich Herodes. Das war Herodes, der Große, der Sohn von dem Antipatris. Und der hat eine Menge Unsinn gemacht. Er hatte nämlich diesen Kindermord in Bethlehem auf dem Gewissen. Das war dieser Herodes. Eine ganz fieser Kerl. Und damit beginnt hier das Evangelium. Lukas will also den Menschen sagen, wisst ihr, wir leben in einer Zeit, wo Gewalttat, Unmoral, wie das bei Herodes dem Großen gewesen ist, das Normale ist. Und wir als Jünger Jesu leben in dieser Zeit. Und in diese Zeit ist der Sohn Gottes gekommen. Ja, das ist doch was Gewaltiges. Dass der Sohn Gottes, der Schöpfer aller Dinge, sich so klein gemacht hat, um dann in eine solche Welt zu kommen mit solchen Politikern. Er hätte doch nur den Hauch seines Mundes nehmen müssen, um diesen Mann ein für alle Mal zu töten. Hat er nicht gemacht. Er hat sogar zugelassen, dass da Kinder gestorben sind in Bethlehem. Nun, was war da los in dieser Zeit? Man möchte fast sagen, das Lukas-Evangelium ist ein Evangelium für die Endzeit. Wir haben eben diese beiden Endzeitausdrücke gesehen. Und jetzt wollen wir mal gucken, in einer solchen Endzeit, die zugleich eine Anfangszeit war, was da so passiert. Immerhin war 400 Jahre Ruhe. Der Prophet Maleachi war aufgetreten und hat davon gesprochen, in Maleachi Kapitel 3, Vers 1, dass einmal ein Bote kommen wird, der vor dem Herrn hergehen wird. Er hat am Ende seines Buches, Maleachi, geschrieben, dass da jemand sein wird, der die Herzen der Väter zu den Kindern und die Herzen der Kinder zu den Vätern führen wird. Und das hat, er hat auch geschrieben, dass einmal die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen würde mit Heilung in ihren Flügeln. Und er hat solchen, die einen Überrest bilden, gesagt, dass der Himmel aufgetan würde und Segen in Übermaß ausgegossen wird, wenn man bereit ist, seine Hände zu öffnen, den Zehnten zu geben, heißt es dort. Wenn man frei wird von den materiellen Belastungen. 400 Jahre war Pause. Schreckliche Dinge waren passiert. Ja, Antiochus Epiphanes hat da was Fürchterliches mit dem Tempel damals gemacht. Die Makkabäeraufstände waren da. Viel Blut ist geflossen. Und jetzt beginnt hier Lukas und sagt, so, jetzt will ich euch mal sagen, was passiert ist dort damals um die Zeit Null, ja, Zeitenwende. Da gab es ein Ehepaar. Oh, ja, hat so viele gegeben, ja. Da gab es ein Ehepaar. Heute gibt es auch viele Ehepaare. Und diese Ehepaare, dieses Ehepaar, war ein absolut ausgezeichnetes Ehepaar. Zachäus und Elisabeth. Und von ihnen wird gesagt, dass sie beide aus priesterlichem Geschlecht waren. Und Zacharias heißt, Jahwe erinnert sich. Gott erinnert sich. Und Elisabeth heißt Eidschwur Gottes. Gott erinnert sich an einen Eid, den er einmal gegeben hat, nämlich Abraham, Isaac und Jakob, dass aus ihrer Linie der Erlöser kommen wird. Und in diesen beiden Namen wird das schon offenbar. Und was ist die Quelle, dass das passieren kann? Dass ein Mann geboren wird, dessen Namen heißt, Jahwe ist gnädig. Genau, nach 400 Jahren Schweigen erbarmt sich Gott über eine kaputte Welt und über ein kaputtes Volk. So wie sich auch heute erbarmen will, auch über kaputte Ehen, kaputte Familien, eine kaputte Gesellschaft, wenn die Gesellschaft bereit ist, konsequent umzukehren. Sonst wird überhaupt nichts passieren. Im Gegenteil, sonst wird es umso schlimmer werden. Das ist hier jetzt so wunderbar. Jetzt wird dieses Ehepaar uns vorgestellt. Da wird einfach gesagt, wie die waren. Vers 6. Sie waren gerecht vor Gott. Zweitens, sie wandelten untadelig in allen Geboten und Satzungen des Herrn. Aber sie hatten kein Kind. Elisabeth, heißt es hier, war unfruchtbar und sie waren schon in ihren Tagen weit vorgerückt. Und später lesen wir, dass sie gefleht haben für ein Kind. Aber es ist nichts passiert. Kennst du sowas, dass du für etwas betest und es passiert nichts? Aber sie beteten wenigstens. Nein, sie flehten. Und sie hatten den einen Wunsch, in gottesfürchtiger Weise vor Gott zu leben und vor Menschen. Was ist denn dein Wunsch, mein Wunsch? Sich der Masse der Gesellschaft anzupassen, der Masse der Christen anzupassen? Das zu tun, was alle von uns wollen? Oder das, was Gott möchte? Was ist dein Wunsch? Was ist mein Wunsch? Wir leben hier einer solchen Veränderung in unserer Gesellschaft. Ja? Ich komme gerade zurück von einem Vortrag, den ich gehalten habe, über die Postmoderne. Ja? Die Bibel als Kompass in der postmodernen Gesellschaft. Wer sich mal mit den Strömungen unserer Zeit auseinandersetzt, das ist ja eine Katastrophe, in welcher Welt wir leben. Viele wissen das überhaupt nicht, was hinter den ganzen Denkweisen unserer Zeit steht. Aber hier waren auch welche, die lebten in einer Welt, wo ein Herodes lebte, Kindermörder. In einer Welt, wo die Römer das Land Palästina besetzt hatten und ihre götzendienerischen Prinzipien darstellen wollten. Herodes der Große hat nicht nur gearbeitet an dem Tempel, sondern er hat auch Götzentempel gebaut. Das war so ein Mischtyp. Das war ein richtiger postmoderner Mensch, ja. Der für die was macht und sagt, ja, und für die, ja, ist auch richtig, und du bist religiös und du bist atheistisch und so, ja, es ist alles okay. Wendehals auf Hochdeutsch. So wie die meisten Politiker. Hoffentlich wir Christen nicht. Aber dieses Ehepaar hat sich davon überhaupt nicht beeindrucken lassen. Aber sie hatten ein Problem. Elisabeth war unfruchtbar. So wie in 1. Mose 11 Sarah als unfruchtbar beschrieben wird. Wie Rahel, die Frau Jakobs, die Jakob besonders liebte, da heißt es zwar nicht unfruchtbar, aber da heißt es, dass Gott ihren Mutterleib verschlossen hat. So wie die Frau Manoas, von der heißt es auch, sie war unfruchtbar und sie bekam auch Besuch. So wie die Hannah in 1. Samuel 1, auch sie bekam kein Kind. Und Gott griff plötzlich ein. Glauben wir an Wunder? Also die Zeiten sind vorbei mit der Wunder, oder? Ja, vielleicht Wunder und Zeichen, die mit den Anfängen des Christentums zu tun haben, die sind vorbei. Aber glauben wir noch, dass Gott antwortet auf unsere Gebete? Oder beten wir gar nicht mehr? Doch beten natürlich schon, weil wir das ja so gelernt haben. Aber beten und beten ist ja ein Unterschied. Hier sehen wir dieses Ehepaar, das hatte gebetet und jetzt kommt plötzlich eine Situation, die für Zacharias außergewöhnlich war. Denn es gab nach 1. Chroniker 24 von David damals eingesetzt eine Priesterordnung mit 24 Abteilungen. Und Salomo hat die in 2. Chroniker 8 auch übernommen. Später, nachdem sie die babylonische Gefangenschaft geführt sind, hat man etwas wieder aufgebaut. In Esra 3 kann man davon lesen. Und von Josephus, dem Geschichtsschreiber der Juden, wissen wir, dass doch ähnlich solche Abteilungen wieder aufgebaut wurden. Und dann war jeder, der aus dieser priesterlichen Familie kam, zweimal im Jahr dran, den Priesterdienst im Tempel zu tun, um zu räuchern. Und das war ein gewaltiges Vorrecht, dort in den Tempel zu gehen. Ist es nicht ein Vorrecht, dass heute der Tempel die Versammlung des lebendigen Gottes ist und dass wir regelmäßig dort zum Gebet und zum Bibellesen und zur Anbetung zusammenkommen dürfen? Oder ist das ein Zwang? Ist das so, dass jetzt wieder so bei immer mehr Christen nicht Sitte ist, die Versammlungsstunden zu versäumen, das Zusammenkommen zu versäumen, wie es bei etlichen Sitte ist? Oh, der Zacharias aber nicht. Der hatte den Wunsch, dorthin zu gehen. Und dort ging er hin in den Tempel. Draußen beteten die Leute und er brachte das Räucherwerk da. Dieses Räucherwerk, was in 2. Mose 30 so beschrieben wird mit, was war das alles, Galban, Stab der Räuchermuschel und reinen Weihrauch. Das musste zu Pulver zerstoßen werden. Und dann sagt Gott, dass dort der Ort ist, wo er mit dem Volk zusammenkommen will. Wo er sozusagen in der Mitte ist. Wie ist denn das eigentlich so bei uns heute? Glauben wir das immer noch? Matthäus 18, Vers 20. Wenn 2 oder 3 versammelt sind zu meinem Namen, dann bin ich in ihrer Mitte, oder ist das nur ein Spruch? Ist das noch Realität eigentlich? Oder passen wir uns der Masse so an? Der Herr Jesus in der Mitte? Gott hat das hier gesehen in diesen schweren Zeiten, was der Zacharias getan hat. Gott hat den Wandel von Zacharias und Elisabeth beobachtet. Gott hat das Flehen gehört. Und es passiert etwas Außergewöhnliches. Etwas Außergewöhnliches. Was nämlich? Vers 11. Es erschien ihm ein Engel des Herrn, der zu Rechten des Räucheraltars stand. Später Vers 19b. Ich bin Gabriel. Das muss eine Erfahrung gewesen sein, was? Der Tempel war doch leer. Das Räucherwerk war da. Zacharias war da. Und plötzlich steht da so eine Gestalt. Ich weiß nicht, was der Zacharias in diesem Augenblick gedacht hat. Aber wir lesen natürlich etwas davon. Das erste ist, er war bestürzt. Und zweitens, Furcht befiel ihn. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich habe mal etwas Seltsames erlebt. Im Winter fuhr ich mit dem Auto, es war damals in Meinerzhagen, ganz schwerer Schneesturm, dann bin ich durch Sauerland gefahren, durch die Wälder und wollte nach Hause, es war nachts. Und ich konnte fast die Hand nicht mehr vor den Augen sehen und dann bin ich auf der Straße gefahren und dachte, irgendwo muss es jetzt links reingehen. Und dann dachte ich, na, gib ein bisschen Gas, damit du da auch, so ein kleiner Hügel, so ein kleiner Berg, damit du da auch hochkommst. Und ich gebe Gas. Und platsch saß ich in so einer Schneewehe und war einfach im Wald. War überhaupt nicht der Weg. Ja, und dachte ich, ach du Schreck, kein Haus in der Nähe, nichts, kein Auto fuhr mehr. Was mache ich denn jetzt? Was macht man? Na, erstmal hat man versucht, man rauszukommen, naja, aber es ging nicht. Da habe ich mich hingesetzt und habe gebetet. Und dann auf einmal, ich mache die Augen auf, kommt ein Mann aus dem Wald. Ich sage euch, da habe ich Angst gekriegt. Was sagst Armin? Du machst die Augen auf und siehst, dass einer aus dem Wald kommt. Siehst kein Haus und nichts. Und als erstes habe ich gedacht, das ist ein Engel. Aber dann sagst du, nee, das geht ja nicht. Also, nee, komm, jetzt bleib nüchtern. Naja, hat auch einen Hut auf, noch einen Mantel. Ob sich einen Engelhut aufsetzt, naja, weiß nicht. Jedenfalls kam er. Ich sagte, guten Abend, ja. Ja, sind hier falsch, sind in den Wald gefahren, nicht? Ja. Kommen Sie mal raus, lassen Sie mich mal rein. Setzte sich rein, ging vorher noch mal hin und machte so ein bisschen vorne sauber, setzte sich rein, ein bisschen tak, 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 tak. Dann fuhr er in den Wald, setzt nicht rein, kommt rein. Dann fuhr er in den Wald, kam er auf so einen Weg, wo die Bäume dichter waren, wo nicht so viel Schnee lag, und dann kam er hinten wieder auf die Straße. Hat er sich freundlich verabschiedet. Und ich weiß nicht, ob ich ihm noch ein Traktat gegeben habe, aber ich habe ihn dann immer angeguckt. Das war ganz komisch, ja. Man rechnet doch gar nicht damit, dass Gott erhört, oder? Oder rechnest du damit, wenn du betest, dass Gott erhört, ja? Ja, natürlich sollten wir das. Warum beten wir denn sonst? Was soll das beten denn, wenn wir nicht glauben, dass Gott hören kann und er hört? Später stelle ich dann fest, dass es doch ein Haus gab, etwas weiter weg, und da war noch ein kleines Licht an. Und ich denke mir, dieser Mann war von diesem Haus gekommen. Aber ich weiß, wie das ist, wenn du plötzlich so überrascht wirst. Und deswegen kann ich Zacharias gut verstehen. Der Herr erinnert sich. Der lässt uns doch nicht alleine. Der lässt dich doch nicht allein in deinen Umständen. Er erinnert sich doch. Hat doch gesagt, wie mit einem Eidschwur, ich werde dich nicht versäumen und dich nicht verlassen. Egal, was vor dir liegt oder was ist. Dann sagt der Engel des Herrn hier, fürchte dich nicht, Zacharias, dein Flehen ist erhört. Oh, das ist ja, das muss ja so runtergegangen sein, ja. Dein Flehen ist erhört. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären. Du sollst seinen Namen Johannes heißen. Der Herr ist gnädig. Er wird dir zur Freude und zum Jubel sein. Und viele werden sich über seine Geburt freuen. Das war die Ankündigung. Jetzt durfte er doch eigentlich das im Glauben annehmen, ja. Und dieser Engel, dieser Gabriel, gibt dann noch einige Dinge hinzu. Und er sagt Folgendes. Als erstes, er wird groß sein vor dem Herrn. Was haben wir vorhin gelesen? In Vers 6, sie wandelten untadelig in allen Geboten und Satzungen des Herrn. Und sie waren gerecht vor Gott. Der Sohn, den sie jetzt bekommen sollten, sollte groß sein vor dem Herrn. Was lernen wir aus dieser Stelle? Dass es für Gott unendlich wichtig ist, dass es Menschen auf dieser Erde gibt, die vor Gott leben und nicht vor Menschen. Jemand hat einmal gesagt, du bist nur das vor den Menschen, was du im Verborgenen vor Gott bist. Ganz wichtiger Vers, ganz wichtiger Satz, finde ich. Also als erstes, er soll groß sein vor dem Herrn. Er würde vor dem Herrn hergehen. Er würde vor Gott leben. Vor ihm würde er groß sein. Was die Menschen auch immer mit ihm machen. Und wir wissen, dass sie ihm den Kopf abgenommen haben. Aber er ist groß vor dem Herrn. Das ist der Unterschied. Der zwischen menschlicher Perspektive und göttlicher Perspektive. Was groß ist vor Menschen, ist noch lange nicht groß vor Gott. Zweitens, er wird kein Wein und kein starkes Getränk trinken. Warum? Weil er ein scharfes Unterscheidungsvermögen zwischen Gut und Böse in einer Zeit des Verfalls haben sollte. Drittens, er würde von Mutterleib an mit Heiligem Geist erfüllt sein. Übrigens, Johannes hat ja kein einziges Wunder getan, ne? Und trotzdem wird von ihm gesagt, dass er erfüllt war mit Heiligem Geist. Heute wird uns von vielen Christen über vieles erzählt, Wunder und Zeichen. Und das wird oft verbunden mit dem Thema erfüllt sein vom Heiligen Geist. Und wenn man sich das dann etwas näher anschaut, dann ist das alles andere als der Heilige Geist, nicht? Also erfüllt sein mit Heiligem Geist bedeutet überhaupt nicht, dass man besondere Dinge tut. Sondern man kann erfüllt sein mit Heiligem Geist und einen Kuchen backen. Schon gewusst? Mit Gebet. Man kann erfüllt sein mit Heiligem Geist in der Schule, in der Ehe, in der Familie. Erfüllt sein mit Heiligem Geist ist nichts anderes, als dass mein Herz, mein Leben erfüllt ist mit der Person des Herrn Jesus. Denn dazu ist der Geist Gottes gekommen, um Christus groß zu machen. Und nicht darauf zu achten, was die Menschen sagen. Nicht darauf zu achten, wie die Menschen denken. Sondern darauf zu achten, wie Gott denkt. Von Mutterleib an sollte er schon erfüllt sein mit Heiligem Geist. Und dann kommt das Nächste. Viele der Söhne Israels wird er zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Ja, das haben wir. Wie sieht man dann später, wie die alle zum Jordan kommen und er predigt kompromisslos die Buße zu Gott. Und dann kommen welche dahin, ja. Die sagen dahinter so, wir haben aber Abraham zum Vater. Wir sind in der christlichen Familie groß geworden. Wir gehören zum auserwählten Volk Israel. Dann sagt Johannes, wisst ihr was? Gott kann aus den Steinen sich Kinder erwecken. Er braucht euch nicht, Pharisäer, Schriftgelehrte, Sadduzäer, die euch nur auf eure fromme Tradition beruft. Das macht euch nicht zu Menschen, die Jünger des kommenden Messias werden. Überhaupt nicht. Wir können uns so fromm stellen Und es kann überhaupt nichts in unserem Leben in Ordnung sein. Wir können das Abendmahl feiern, wir können getauft werden. Wir haben bei uns in der Nachbarversammlung früher einen jungen Mann gehabt, der hat gepredigt, ganz als junger Mann schon. Er ist heute Agnostiker, hat nichts mehr mit dem Glauben zu tun, ist militanter Gegner. Hat überhaupt keine Bedeutung, wenn die Sache nicht im Herzen passiert ist. Der entscheidende Punkt ist, dass ich vor dem Kreuz einmal richtig zusammengebrochen bin. Deswegen sagt der Johannes später, tut Buße, das heißt, denkt um, ändert euren Sinn, eure Gedanken. Fangt nicht an und sagt, wir haben Abraham zum Vater. Nein, er wird viele Söhne Israels zu Gott bekehren. Und er wird vor ihm hergehen in dem Geist und der Kraft Elias. Das war dieser Prophet, dieser große Prophet, der im Nordreich Israels arbeitete, vor Ahab. In dieser Kraft würde Johannes leben.
Ja, Elia hatte auch so seine Schwachstunden, ja. Johannes hatte die auch, als er im Gefängnis war und sagt, bist du der Christus? Das heißt nicht, dass wir nicht schwach sein können. Aber trotzdem ist der Wille in uns, der Herr Jesus muss groß gemacht werden. Und er würde das Herz der Väter zu den Kindern wenden. So endet der Prophet Maleachi in Maleachi 3. Offensichtlich gab es gewaltige Generationskonflikte in der damaligen Zeit. So wie es heute in der Endzeit auch gewaltige Generationskonflikte gibt. Und dieser Prophet würde es schaffen, dass Väter, die auf Gottes Stimme hören, zu den Kindern ihrer Herzen wenden. Die Kinder nicht sich selbst überlassen. Nicht sagen, es ist mir doch jetzt egal, was mit meinen Kindern wird. Nein, die sich hinsetzen würden und mit ihren Kindern über die Probleme sprechen. Sie ansprechen, ihnen sagen, was ihnen Not tut. Und für sie beten und flehen. Und Gott hat doch das Flehen erhört. Glaubst du denn nicht, dass er dein Flehen erhören kann? Natürlich hängt es immer davon ab, dass jemand auch wirklich sein Herz öffnet. Gott zwingt ja keinen. Das würde geschehen. Und Ungehorsame zur Einsicht von Gerechten. Das ist interessant, dieses Wort Ungehorsam, ja, was wir oft ja finden in der Bibel. Es gibt zwei Wörter und hier dieses Wort, das wird manchmal auch mit gläubig oder ungläubig übersetzt, zum Beispiel in Johannes 3. Und mit Gehorchen. Gehorchen und ungläubig. Und überzeugt werden. Man könnte genauso hier übersetzen mit Untreuen, mit Ungehorsam oder mit Nicht-Überzeugten. Also solche, die einfach so mitschwammen, die würde der Prophet zur Einsicht von Gerechten bringen. Wisst ihr, was wir heute dringendst brauchen im Volk Gottes? Menschen, die Einsicht bekommen in die Gedanken Gottes, um den Willen Gottes zu erforschen und zu tun. Mit Einsicht. Die Masse läuft nur irgendwelchen Leuten hinterher. Aber selbst Überzeugung bekommen. Dieser schöne Stelle in 2. Timotheus 3, nicht, wo Paulus an Timotheus schreibt, nicht, dass er von Kind auf die heiligen Schriften gehört und gelesen hat und so weiter. Und dann sagt er, wovon du völlig überzeugt bist. Das finde ich so einen schönen Ausdruck. Wovon du völlig überzeugt bist. Ich stelle immer mehr fest, dass viele keine Überzeugung mehr haben, wenn es um die Geschlechterfrage geht. Da kippen die Christen voll aus den Füßen. Ja. Baptistengemeinden, freien Gemeinden, die jahrzehntelang ganz klar waren in der Frage, ob Frauen zum Beispiel predigen dürfen oder nicht, alle gekippt. Liegt das daran, dass sie die Bibel so genau gelesen haben? Nein, sie haben sich dem Zeitgeist gebeugt. In der Frage von Mann, Frau, in der Geschlechterfrage und in der Gemeindefrage oder Versammlungsfrage. Wir müssen das tun, was Gott sagt und nicht, was wir uns ausgedacht haben. Ungehorsam zur Einsicht von Gerechten zu bringen. Mit welchem Ziel? Um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Zugerüstetes Volk, ja, das ist ein wichtiger Ausdruck. Denn eigentlich ist der Herr Jesus ja gekommen und er ist der König gewesen. Und der König erwartet, dass ein Volk da ist, das super dasteht. Und jetzt ist der Vorläufer da, der soll kommen, Johannes. Der Herr ist gnädig, der König würde auch sehr gnädig sein. Und dieser Vorläufer, dieser Prophet, sollte jetzt das Volk dazu rufen, den König aufzunehmen, um das zu vollbringen, was die Propheten vorausgesagt haben, damit er sein Reich aufrichten kann. Natürlich, auf der anderen Seite war schon klar, er würde am Kreuz sterben. Das sagen die Propheten ja auch. Aber hier wird nochmal deutlich gesagt, der König kommt und will ein zugerüstetes Volk. Und der Prophet benutzt den Fluss Jordan, um die Leute zur Buße zu rufen. Denn das Reich der Himmel oder das Reich Gottes ist nahe gekommen. Ein zugerüstetes Volk. Der Jesus wird auch bald wiederkommen. Wie wird denn das Volk der Christen eigentlich dann dastehen? Was meinst du? Sind die Prediger unserer Zeit auch Leute, die zurückrufen zum Wort Gottes, zu Christus? Oder wollen wir lieber rufen zu dieser Gemeinde, jener Versammlung? Wir müssen zuerst zu Christus rufen. Wenn wir aufrichtig sind, wird alles andere automatisch gehen. Ein zugerüstetes Volk. Gott gebe, dass, wenn es auch klein sein mag, aber dass es ein zugerüstetes Volk gibt, wenn der Herr Jesus wiederkommt. Jetzt kommt der Zacharias. Er sagt, woran soll ich dies erkennen? Ich bin ein alter Mann. Meine Frau ist weit vorgerückt in ihren Tagen. Spricht alles gegen eine Geburt. Gegen die Geburt eines Kindes. Ja, wenn eine Frau 60 ist und der Mann 80, ist es sehr unwahrscheinlich, dass sie ein Kind kriegen. Oder fast völlig unmöglich. Das geht doch nicht. Die Natur lehrt uns, dass es nicht geht. Es ist eine Unmöglichkeit. Lieber Gabriel, es ist undenkbar. Hatte Abraham nicht auch so gesprochen? Es ist unfassbar. Es bespricht doch wieder alle Naturgesetze. Gegen jede Tradition. Gabriel, wie soll das gehen? Es geht doch nicht. So sind wir, ja? So sind wir, die kleinen Zachariasse. Und die kleine Elisabethchen. Ich bin Gabriel, der vor Gott steht, damit du ganz klar Bescheid weißt, Zacharias. Ich bin nicht irgendein Mensch, der hier vor dir steht. Ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Das musste erstmal Zacharias jetzt wissen. Natürlich, er hatte ja auch gewusst, das ist irgendwie ein Wesen, das ist kein Mensch. Aber er sagt ihm das nochmal, der vor Gott steht. Und ich bin gesandt worden, zu dir zu reden, dir diese gute Botschaft zu verkündigen. Es ist eine gute Botschaft, Zacharias. Denn die Welt wird jetzt etwas Gewaltiges, Einmaliges erleben, was sie nie erlebt hat. Etwas wird geschehen in dieser Welt, dass alles menschliche Denken, Überlegen und Nachsinnen übersteigen wird. Es ist eine gute Botschaft, ein Evangelium. Wunderbar. Aber jetzt kommt ein kleiner Punkt, Vers 20. Du wirst stumm sein, nicht sprechen können bis zu dem Tag, an dem dies geschieht. Warum denn? Weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die sich zu ihrer Zeit erfüllen werden. Unglaube. Merken wir da nicht auch, wie wir selbst oft angesprochen werden? Wir beten für etwas und wir vertrauen nicht wirklich Gott. Natürlich werden wir nicht für Dinge beten, wo wir von vornherein wissen, da brauchte ich gar nicht zu beten. Ja, ich kenne vielleicht die Geschichte, da ist eine alte Schwester, und die betet immer das. Wir hatten mal ein Gespräch mit einem Bruder und dann hat sie gesagt, mir fällt das immer so schwer, ich muss die Milchkanne immer über den Berg tragen und ich würde am liebsten sehen, wenn der Berg weg wäre. Ja, da sagt der Bruder, dann musst du beten, dass der Berg weggenommen wird. Und dann hat sie gebetet dafür, dass der Berg weggenommen wird, ist morgens früh aufgestanden, ging zum Fenster, macht das Fenster auf und sagt, ich habe es doch gewusst, dass der Berg nicht weggenommen wird. Ja, dann hat sie natürlich auch nicht im Glauben gebetet. Also man muss natürlich schon glauben, schon beten für etwas,
wovon man wirklich überzeugt ist, dass Gott das tun kann. Wenn ich schon Zweifel habe, soll ich gar nicht erst beten darüber. Ich kann ihm natürlich alles hinlegen. Aber ich weiß noch von Geschwistern, die im Glauben für eine Sache gebetet haben, die völlig aussichtslos war und wo Gott plötzlich eingegriffen hat. Hast du schon mal sowas erlebt, dass du wider aller Vernunft und Gott erhört das Gebet? Und Zacharias wird jetzt stumm. Er kann nicht mehr sprechen. Das war natürlich eine harte Sache, ja. Das Volk wartete draußen auf Zacharias. Sie wunderten sich darüber, dass er im Tempel weilte. Und dann war es wohl so üblich, wenn der betreffende Priester aus dem Tempel kam, dann hat er eine Botschaft gehabt. Und der kommt raus und alle warten. Sie haben doch gebetet. Sie warten. Nichts passiert. Er redet nicht mehr. Er konnte nicht zu ihnen reden. Er konnte es nicht. Er hatte keine Kraft mehr zum Reden. Gott hat ihm den Mund verschlossen. Gott kann unseren Mund verschließen. Aber er kann auch den Mund öffnen. Dem Timotheus wird einmal gesagt, in 2. Timotheus 4, predige das Wort. Halte darauf in gelegener und ungelegener Zeit. Das heißt nicht zu jeder Zeit predigen, sondern das heißt bereit sein, zu jeder Zeit den Mund zu öffnen für unseren Herrn. Wie oft haben wir geschwiegen, waren stumm, wo wir hätten reden sollen, und wir haben geredet, wo wir hätten schweigen sollen. Aber hier hat Gott eingegriffen. Er hat ihn stumm gemacht. Er ging weg in sein Haus, nicht in den Tempel, das war jetzt nicht mehr der Dienst, in sein Haus. Er ging weg in sein Haus. Und dann heißt es in Vers 24, da sieht man jetzt, wie Gott im Verborgenen wirkt. Wir haben ja überhaupt kein Gespräch mit der Elisabeth. Hat der Zacharias nicht irgendwie sich geäußert seiner Frau gegenüber? Was hat eigentlich die Elisabeth gedacht, als er nach Hause kam? Stumm? Hey, fang mal zu reden. Was ist mit dir los, Zacharias? Kommt nichts. Ich weiß es nicht, was sie gedacht hat. Er konnte nicht reden. Nicht mehr reden. Weil er das nicht geglaubt hat, was Gott gesagt hat. Wir können nur reden, wenn wir glauben, was Gott sagt. Weil wir geglaubt haben, haben wir geredet. Weil wir Gott glauben, heißt ja nichts anderes als vertrauen. Weil wir Gott vertrauen, deshalb reden wir. Bei Zacharias ging das nicht mehr. Aber im Verborgenen passierte jetzt etwas, nämlich Elisabeth, seine Frau, wurde schwanger. Ich denke mir, dass der Zacharias das doch mitgekriegt hat. Auf einmal rundete sich der Bauch. Ja? Wir kriegen jetzt, werden auch Opa und Oma. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich meine Schwiegertochter sehe und das Bäuchlein wird etwas dicker. Und wir hatten jetzt mehrere, die geboren wurden, Kinder, und dann kamen die Schwestern immer so rein mit ihrem Bäuchlein. Und ich konnte immer, ich habe so eine Freude gehabt, habe gedacht, naja, ist ja klar, na, dann sterben die Schulen nicht aus. Ich habe so eine Freude gehabt, dass da Frauen sind, die Kinder gebären. Dass nicht immer noch mehr Hunde und Katzen und Bräumäuse oder was weiß ich und sonst wie ins Haus kommen, anstatt Kinder, sondern Kinder werden geboren. Die eine hat schon vier Kinder, hat jetzt noch Zwillinge gekriegt. Was für ein Segen, ja. Naja, aber sie sagte tatsächlich, was für ein Segen. Ich habe gesagt, naja, das ist ja, da müssen wir aber echt viel für dich beten, ja, und für deinen Mann. Der Mann hat einen ziemlich schweren Beruf, viel weg. Da liegt die Last auf der Schwester, ja. Müssen wir Männer auch Rücksicht nehmen, ja. Ich weiß nicht, was die sich unterhalten haben. Ich stelle mir das manchmal vor, nein, die unterhalten sowieso nicht, ja. Er muss dann immer so, so reden, ja. Vielleicht hat er ganz große Augen gemacht und die Elisabeth hat gesagt zu ihm, was ist denn mit dir los? Warum redest du denn nicht? Freust du dich denn überhaupt nicht? Sagt er. Dann juble doch mal laut. Geht nicht. Kann ich. Er war stumm. Sie verbarg sich 5 Monate und sagte, so hat mir der Herr getan in den Tagen, in denen er mich angesehen hat, um meine Schmach unter den Menschen wegzunehmen. Diese Elisabeth, die hatte eine Gottesfurcht. Die hatte nicht die Erfahrung mit dem Gabriel gemacht. Aber die hat plötzlich festgestellt, ich bin schwanger. Ich bekomme ein Kind. Und sie hat das nicht biologisch alles versucht zu erklären, sondern sie hat einfach gesagt, Gott, der Herr, hat mich angesehen. Sag mal, was ist wichtiger, dass Menschen uns ansehen oder dass Gott uns ansieht? Vielleicht mögen wir manche Probleme in unserem Leben haben. Aber wenn wir mit all dem zu ihm kommen und Elisabeth und Zacharias haben ja gefleht für ein Kind. Der eine wurde stumm und bei der Elisabeth, da öffnete sich der Mund, denn sie sagte es. Der Mann wurde stumm, die Frau redete. Der Mann ging zu seinem Haus, die Frau sagt, der Herr hat mich angesehen. Aber noch mehr. Er hat meine Schmach hinweggenommen. Als Christen haben wir in dieser Welt keine Anerkennung. So wie das die Gläubigen aus dem Judentum damals auch. Sie waren außerhalb des Lagers. Aber sie wussten, Gott hat uns angesehen. Der Herr hat mich ganz persönlich angesehen. Und sie waren bereit, die Schmach des Christus zu tragen, verspottet zu werden außerhalb des Lagers. Nicht die Anerkennung dieser Welt zu suchen, sondern verlacht zu werden, vielleicht verspottet zu werden. Der Herr hat meine Schmach unter den Menschen weggenommen. Wisst ihr, das Wunderbare ist, das war damals natürlich in dieser Zeit, die Frauen damals in Israel, vieles kann man sonst gar nicht verstehen, warum wollten die unbedingt ein Kind und unbedingt einen Jungen? Sie wollten deswegen ein Kind, einen Jungen, weil sie immer hofften, dass sie vielleicht den Messias zur Welt bringen. Obwohl natürlich alle wissen konnten eigentlich, dass sie mindestens auf dem Stamm Juda kommen müssen. Ich weiß nicht, ob die Frauen das alles so bedacht haben, ja? Denn der König würde aus Juda kommen. Hat Jakob schon in 1. Mose 49 prophezeit. Und die kamen ja hier gar nicht aus Juda. Also sie wollten zwar ein Kind, aber wahrscheinlich, ich setze es doch mal bei diesem Ehepaar voraus, dass sie nicht den Wunsch hatten, jetzt den Messias zur Welt zu bringen. Aber sie wollten auf jeden Fall ein Kind. Unfruchtbar. Das ist eigentlich das Kapitel, was man unterschreiben könnte oder überschreiben könnte mit den Worten unfruchtbar. Und diese Unfruchtbarkeit, die spiegelt die Zeit wieder, als der Herr Jesus auf die Erde kam. Sie war unfruchtbar. Und auch wir müssen uns fragen, ich muss mich fragen, ob Frucht für den Herrn Jesus, für den lebendigen Gott in meinem Leben ist und ob sie in deinem Leben ist. Und hier finden wir ein Ehepaar, die dürfen Gottes Eingreifen erleben. Manchmal gibt es auch in unserer Zeit Ehen, die unfruchtbar sind. Und was tut man dann? Hier finden wir einen Schlüssel.
Beide gehen zusammen auf die Knie und flehen.
Und das Wunderbare ist, Gott antwortet. Nicht unbedingt, dass man ein Kind bekommt, aber vielleicht, dass andere Dinge sich lösen. Zum Schluss diese Frage, beten wir als Eheleute zusammen? Beten wir zusammen? Ist das so, oder ist das was Nebensächliches in unserem Eheleben? Hier wird uns ein Ehepaar vorgestellt, das erleben darf, dass Gott erhört und darf sicher sein. Wir haben das auch erfahren als Ehepaar in einer bestimmten Sache. Wir haben gebetet und auf den Herrn vertraut und der Herr hat geantwortet. Der Herr antwortet, wenn wir beten. Glaubt mir. Und das lernen wir aus diesem ersten Kapitel ganz besonders, neben vielen Einzelheiten. Gott erhört unser Flehen. Seid um nichts besorgt, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird unsere Herzen bewahren in Christus Jesus.